So, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag zur Schulserverlösung linuxmuster.net. Ich bin erfreut darüber, dass so viele noch den Weg hierher gefunden haben zu so später Stunde. Ich war ein bisschen ängstlich, muss ich sagen, als ich den großen Raum gesehen habe. Ich dachte, hoffentlich sitzen wir oder bin ich nicht vor 3-4 Leuten. Aber es ist schön, dass so viele da sind. Zu meiner Person, Alois Raunheimer. Ich habe es auch noch mal aufs T-Shirt draufgeschrieben, damit Sie den Namen vor sich haben, wenn die Folie weg ist. Ich bin selbst Lehrer im Ruhestand seit letztem Jahr August. Habe ich mich von der Schule abgesetzt und widme mich jetzt mehr oder weniger linuxmuster.net in der Freizeit ehrenamtlich. Ich habe von Anfang an die verschiedenen Linux-Musterlösungen benutzt an der Schule, an der ich war. Ich mache jetzt Telefon-Support für unser System und ich betreue noch einige Linux-Musternet-Schulen in Darmstadt, da komme ich her. Ja, kurzer Exkurs in die Geschichte der Linux-Musterlösung. Wir gehen 20 Jahre plus 1, 2, 3 Jahre zurück. Es gab in der Schullandschaft noch nichts, was man in der Schule hätte anwenden können, um Unterricht mit Computern zu machen. Da gab es den Glücksfall, dass Baden-Württemberg Geld zu viel hatte. Geld, was aus dem Verkauf von der Energie Baden-Württemberg stammte. Dieses Geld wurde in eine Stiftung gesteckt und diese Stiftung hat dann in Baden-Württemberg Dinge angeschoben, die der Bildung und der Wissenschaft dienen. Dabei kam raus, dass für die Schulen einmal eine Linux-Lösung erarbeitet wurde, eine Nobel-Lösung und eine Windows-Lösung. Und im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gehört haben, wer vorher da war, Informatiker sprechen nicht mit Lehrern, Lehrer sprechen nicht mit Informatikern. Bei uns sind die Lehrer die Informatiker. Das heißt also, von Anfang an wurde unser System entwickelt von Lehrern, leider nicht von Lehrerinnen, muss ich dazu sagen. Es wird uns immer zum Vorwurf gemacht, dass keine Frauen dabei sind, aber sie kommen halt nicht dazu. Vielleicht ändert sich das ja noch. Also Lehrer haben das Ganze für Lehrer entwickelt, und zwar in Baden-Württemberg erstmal. Das Ganze hat dann gewechselt zum Landesmedienzentrum und 2012 hier hat das Landesmedienzentrum die Linux-Musterlösung eingestellt. Die Gründe sind nicht ganz klar. Wir ahnen, was da die Ursache war. Auf jeden Fall haben die damaligen Entwickler gesagt, was machen wir jetzt? Wollen wir unser Kind einfach aufgeben oder machen wir weiter? Und sie haben sich für weiter entschieden, rauskam, es wurde der gemeinnützige Verein linuxmuster.net gegründet und der hat im Prinzip die damalige PET M11 5. irgendwas, weiß nicht genau, was es war, geforkt und hat die weitergeführt als freie linuxmuster.net. Es gab eine Version 6, es gab eine Version 6.1, Sie sehen die einzelnen Schritte, da wurde also ein Subnetting mit eingeführt. Die 6.2 hat eben diese UEFI-Boot-Geschichte realisiert und jetzt sind wir gerade dabei, die Version 7.0 zu arbeiten. Nächste Woche treffen wir uns in Karlsruhe und machen dort, versuchen das auf den Weg zu bringen. Ja, was ist das? Eine freie Komplettlösung. Komplett heißt, Sie sehen hier im Hintergrund einen Server, das ist ein Ubuntu-Server. Sie sehen hier eine Konsole von einer Firewall, das ist der IPFire. Und Sie sehen hier eine Web-Oberfläche, oder nicht eine Web-Oberfläche, eine Oberfläche von Rechnern, wie Sie Schüler und Lehrer bei Unterrichtsbeginn sehen. Diese Oberfläche wird von Limbo gestaltet, das ist hier ein bisschen verdeckt. Wir bieten an, schon immer an, Multiboot, das heißt also entweder ein Windows oder ein Ubuntu. Wir wären aber auch in der Lage, Windows 7 und Windows 10 zu booten oder wir wären in der Lage, verschiedene Ubuntu-Derivate zu booten. Es ist nur eine Frage der Größe der Festplatte. Ja, das ist quasi die Basis des Ganzen. Und so sieht es aus. Wir liefern mit eine Benutzerverwaltung, und zwar eine sehr ausgefeilte Benutzerverwaltung. Das geht so, auch vorhin gesagt worden, wir übernehmen die Daten aus der zentralen Schülerdatendatei in Hessen, ist das die LUSD, also Lehrer- und Schülerindividualdatei. Dort brauchen wir 4 Daten, Klasse, Zuname, Vorname, Geburtsdatum. Also wir brauchen da nicht, welche Religion ist der Schüler und so weiter, das ist alles uninteressant. Das Ganze speisen wir in unser System ein und dann werden eben die Schüler angelegt, in Klassen einsortiert und so weiter. Vielleicht gehe ich nachher noch näher darauf an, wenn wir mehr Zeit haben. Auf jeden Fall, dieses System ist sehr ausgefeilt. Ich habe lange mir andere Systeme angeguckt und immer wenn die Frage kam, was ist denn mit der Benutzerverwaltung, da kam als Antwort, wir arbeiten noch dran. Bei uns ist es fertig. War da eine Frage? Nicht? Okay. Ja, dann haben wir eben diese schulische Firewall. Die müssen wir haben, weil die Firewall beispielsweise als URL-Filter auch dient. Wobei wir da im Moment ein bisschen ein Problem haben, weil ja ganz viele Webseiten nicht mehr HTTP sind, sondern HTTPS. Und das zu filtern ist rechtlich nicht ganz koscher. Deswegen sind wir da an einem anderen Thema dran. Das heißt, wir wollen eben nicht die Webseiten filtern, sondern wir wollen einfach über DNS die Schmuddelseiten raushalten. Aber das ist im Moment in der Lösung, die ich gerade vorstelle, nicht der Fall. Bei der neuen Lösung könnte es sein, dass wir da oben DNS oder so verwenden und dann haben wir eben diese Seiten raus, ja?
Ich habe eine Frage noch zur Benutzerverwaltung. Zum Beispiel gibt es ja Schild NRW, jetzt in NRW, ist ja in allen Bundesländern anders. Wäre das dann USA-Eck sozusagen, die davon zu importieren?
Also, Sie müssen lediglich eins machen. Sie müssen aus der Datei des Landes eine eine CSV-Datei erstellen, die günstigenfalls Klasse, Zuname, Vorname, Geburtsdatum in dieser Reihenfolge hat. Ja? Und die schieben wir einfach in unser System rein und machen dann erstmal einen Check, ob diese Daten überhaupt in Ordnung sind. Beispielsweise bei EÜÜ gibt es unter Umständen Probleme, bei Sonderzeichen gibt es also SZ gibt es Probleme und so weiter. Das muss man bereinigen und dann werden alle Schüler und wenn man am Anfang ist, auch alle Lehrer aufgenommen in das System. Ja, dann haben wir also den Schulserver. Dort haben wir die Daten der Schüler gelagert. Also es ist nicht so, dass wir, dass die Schüler irgendeinen Stick mitbringen müssen. Können sie natürlich, dürfen sie natürlich, ist nicht verboten, sondern die Daten liegen auf dem Server und dieser Server ist von innen, also von der Schule aus zugreifbar, aber auch von außen zugreifbar, zum Beispiel über OpenVPN. Und die Arbeitsstationen und alles andere, was man so im Netzwerk betreiben kann, das sehen wir als Komplettlösung an. Ja? Also da gehört auch WLAN dazu, da gehört das Moodle dazu und. Also alles, was Schule so braucht, wird sozusagen mit geliefert bzw. kann man mit anbinden. Ja, IPFire ist schon gefallen. In der nächsten Version werden wir die OpenSense haben. Wir haben den Server. Das ist auch noch wichtig. Wir haben eine sehr aktive Community. Das heißt also, wenn Sie unsere Webseite ask.linuxmuster.net aufrufen, da ist das Forum, wo Sie nachfragen können, wo Sie sagen können, ich habe das und das Problem oder ich will eine neue Installation machen, es scheitert an der und der Stelle. Und dann kriegen Sie relativ schnell geholfen. Die Antwortzeiten liegen manchmal im Minutenbereich, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Wir bieten kostenlosen Telefonsupport an, allerdings nur einmal in der Woche, dienstags von 2 bis 18 Uhr. Allerdings ist, ich gehöre auch dazu zum Telefonsupport, ist das Telefon bei mir zu Hause immer eingeschaltet und wenn jemand anruft, wird er nicht abgewiesen, wenn ich zu Hause bin, klar. Der Server selbst ist ein Ubuntu-Server. Was da noch alles drumherum gemacht wird, kommt später. Derzeit sind wir noch auf 12.04 LTS. Beim nächsten Server werden wir auf die neueste Version 18.04 kommen. Und dann kommen eben unsere Linux-Muster-Pakete dazu. Zu dem Server 12.04 möchte ich noch sagen, der eine oder andere weiß ja, 12.04 ist abgekündigt. Wir liefern, solange bis wir die neue Version raus haben, Sicherheitspakete nach. Wir haben extra jemanden angestellt, der uns diese Sicherheitspakete programmiert. Also es ist nicht so, dass die Benutzer, die jetzt auf der alten Version sitzen, diese also quasi keine Sicherheit mehr haben. So, jetzt die Frage, was machen wir denn? Also zunächst mal, wir schnappen uns einfach einen Ubuntu-Server, den installieren wir mit der einfachsten Ausstattung mit SSH und dann packen wir da Pakete drumherum. Das heißt also, es werden einfach in die Quellen, wer sich mit Ubuntu auskennt, weiß ja, da gibt es irgendwelche Quellen, die man einträgt unter Upsources-List und da werden diese Quellen dann nachgeladen. Da kommt die Benutzerverwaltung drauf, da kommt die Client-Verwaltung, das ist unser Limbo drauf und die Serververwaltung. Das wird also quasi alles mit unseren Paketen gemacht. Warum brauchen und wollen Schulen eine Schulserverlösung? Ist ja noch da. Natürlich, Schulen haben immer wenig Geld. Wenn man mal eine Schule als einen Betrieb betrachtet, mit, wir haben ja schon gehört, kleine Schulen, 50, 60 Computer ist durchaus drin. Kleiner Betrieb bedeutet, 60 Computer ist schon ein größerer Betrieb. Ja, wenn Sie da mal reingucken in die IT, dann werden Sie feststellen, da sind 1, 2 bis 3 Leute beschäftigt, dauerhaft, permanent. In der Schule sollen das die Lehrer mitmachen. Ja? Also knappe Ressourcen, sowohl beim Geld, aber auch beim Personal. Wir brauchen natürlich auch pädagogische Funktionen in so einem System. Also es ist nicht damit getan, dass man einen Server hat, sondern wir müssen auch mal einem Schüler Dateien zukommen lassen, wir müssen mal eine Klassenarbeit schreiben, wir müssen Dateien einsammeln können, wir müssen eine Klassenarbeit einsammeln können. Das alles wird hier unter den pädagogischen Funktionen abgehandelt. Benutzerverhalten, Benutzerfrequenz. Schüler sind keine Arbeitnehmer. Beispiel aus meiner Praxis. Es lief mal eine Werbung, wo irgendein Blödmann, so ein Werbefuzzi, eine Salamischeibe ins CD-ROM Laufwerk reinlegt. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Wissen Sie, wie viele Salamischeiben ich in der Folge aus den CD-ROM Laufwerken ich geholt habe? Ja? Das sind also solche Dinge, Benutzerverhalten. Das heißt also, unser System muss eben diesem Benutzerverhalten gewachsen sein. Und das erreichen wir hauptsächlich mit unserem Limbo. Das erkläre ich später noch. Wir müssen flexibel sein. Wir haben kleine Schulen, Grundschulen, wir haben große Schulen, Berufsschulen. Alle diese Schulen sollen dieses System nutzen können. Und ich kann Ihnen sagen, alle Schulen können dieses System nutzen. Ich habe Schulen, Gesamtschule, Gymnasien und Berufsschule, die das alle gleichermaßen betreiben und nicht klagen, sondern sehr zufrieden sind. Ja. Das sind so die Ressourcen, 1 bis 2 Personen mit 3 Stunden die Woche. Ja. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, bei 60 PCs haben Sie bis zu 3 Leute, die da beschäftigt sind. Und Sie haben niemanden, der willkürlich irgendwelche Stecker rauszieht oder Salamischeiben in das Laufwerk reinlegt. Ja. 100 Rechner, meist ungleich, das muss man unter Einschränkung sagen, das geht nur, wenn wir kein Windows benutzen. Mit Linux ist das überhaupt kein Problem. Da kann ich einen Rechnerzoo hinstellen, die laufen alle. Bei Windows ist das ein Problem. Wir haben 900 Schüler, 100 Lehrer, in dem Fall 3 Computerräume. Es sollen Bring-Your-Own-Device-Geräte mitgebracht werden. Es sollen Lehrerarbeitsräume da sein und es sollen Sonderwünsche erfüllt werden. Das alles muss so eine Serverlösung kennen. Ich habe es eben schon angesprochen, wir müssen Material austeilen können, zur Verfügung stellen. Zwischen Austeilen und Verfügung stellen ist ein kleiner Unterschied. Das Austeilen bedeutet, Sie können die Folien auch haben, wenn Sie es wollen. Ja, brauchen Sie sich abfotografieren. Ich mache Ihnen gerne einen Ausdruck nachher. Ja, kommen Sie auf mich zu. Ja, wie gesagt, austeilen heißt, jeder Schüler kriegt die Dateien in sein Home-Verzeichnis gelegt, in einen Ordner ausgeteilt. Zur Verfügung stellen heißt, der Lehrer legt eine Datei in einen Bereitstellen-Ordner. Alle Schüler, die ihn sehen sollen, also Bereitstellen-Ordner der Klasse, alle Schüler, die die Datei sehen sollen, sehen die und können sie sich holen und können die bearbeiten und so weiter. Material einsammeln, habe ich schon angesprochen. Dateien austauschen, dafür haben wir verschiedene Tauschverzeichnisse, Lehrertauschverzeichnisse, Schülertauschverzeichnisse, und zwar klassenweise Tauschverzeichnisse oder aber auch schulweite Tauschverzeichnisse. Wobei das schulweite Tauschverzeichnis sogar ein- und ausschaltbar ist vom Lehrer. Wenn der Lehrer nicht will, dass die Schüler das Verzeichnis nutzen, kann er es ausschalten. Diese Bildschirmüberwachung ist nicht standardmäßig dabei, kann aber ohne große Probleme dazu installiert werden. Internet, auch WLAN an, aus, ist eine Standardfunktion bei uns. Das heißt also, der Lehrer kann vor Beginn des Unterrichts für die Rechner das Internet ein- ausschalten oder aber, wenn er Schüler hat, die auch mit ihrem eigenen Laptop oder was auch immer mitbringen kann, dann kann er ihnen auch das WLAN schülerweise freigeben oder klassenweise freigeben. Website verteilen, lass mal weg, ich weiß nicht, wie das da reingerutscht ist. Klassenarbeitsmodus, das ist eine ganz wichtige Funktion, die wird häufig genutzt. Das heißt, der Schüler meldet sich dann nicht mehr mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort an, sondern er meldet sich mit einem Rechnernamen an. Also jeder Rechner hat bei uns auch einen Account, und dieses Passwort für den Rechner-Account kann der Lehrer vor dem Klassenarbeitsmodus setzen, kann es auch während dem Klassenarbeitsmodus verändern, und dann kann er die Klassenarbeit schreiben lassen. Die Schüler legen die Dateien in Einsammelordner ab, und wenn die Klassenarbeit zu Ende ist, drückt der Lehrer einen Knopf und dann kriegt er mit einem Zeitstempel versehen alle Klassenarbeiten in sein Home-Verzeichnis kopiert unter Einsammeln, und dann kann er die in aller Ruhe korrigieren. Sicherlich werden Sie fragen, wenn der Schüler sich nicht mit seinem Namen anmeldet, wie kriegt der Lehrer raus, welcher Schüler das war? Ganz klar, der muss natürlich im Dateinamen seinen Namen verstecken. Das muss man dem Schüler vorher sagen, dass er die Datei unter seinem Dateinamen ablegt. Oder der Lehrer muss sich merken, an welchem Platz der Schüler saß. Das geht auch. Das mit dem Jugendschutzfilter, haben Sie ja gesehen, habe ich schon mit dem Fragezeichen versehen. Das ist ein großes Problem inzwischen, wegen dieser HTTPS-Seiten. Wir kommen also an die HTTPS-Seiten nicht mit dem URL-Filter ran. Wir müssen sowas wie eine Man-in-the-Middle-Attacke machen, was ja verboten ist. Also, wie gesagt, die Überlegung geht in Richtung OpenDNS, sodass also von dort aus die Seiten weggemacht werden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben für alle diese Dienste einen einzigen Benutzernamen und ein einziges Passwort, nämlich das, was der Schüler sich irgendwann mal am Schuljahresanfang selbst setzt. Und da können wir auch mit anbinden, zum Beispiel UNTIS ist vorhin auch gefallen. Ja, der Lehrer hat 17 Passwörter, wo er sich anmelden muss. Nee, bei uns nicht. Bei uns hat der Lehrer und der Schüler ein Passwort und kann sich hier überall anmelden, auch eben bei diesem Stundenplanprogramm UNTIS. Wie sieht es aus mit den Nutzerverhalten? Im Prinzip habe ich schon erläutert, ja, wir haben also sehr viele Nutzerwechsel, bis zu 10 Stück. Wir haben also 20 Benutzer pro Gerät, das ist gar kein Problem. Und da können Sie sich vorstellen, da wird an den Geräten rumprobiert und gemacht, Tasten vertauscht und was alles geht. Ja, das steckt alles hier unter Pubertät drin. Wir brauchen auf jeden Fall eine Standardumgebung, und diese Standardumgebung liefert uns diese Software, die übrigens von Klaus Knopper programmiert worden ist. Das ist also nicht von uns selbst gemacht, sondern die hat Klaus Knopper installiert oder eingerichtet. So, wir können alles, was hier oben an Betriebssystem steht, können wir starten. Ne? Wir können verschiedenste Softwarezusammenstellungen starten. Wir haben ein Raumbuchungssystem dabei, wer das will. Wobei heutige Stundenplanprogramme wie UNTIS und so haben das auch schon. Aber wir haben es dabei, wer will, WLAN, Single sein und alles schon gekommen, Sonderwünsche. Ja. Das geht also alles bei uns. Wie gesagt, wir sind, das ist dieses Zeichen hier, flexibel. So, hier sehen wir mal so ein paar Leute. Wir treffen uns zweimal im Jahr, das ist ein kleiner Ausflug. Wir treffen uns zweimal im Jahr, einmal im Süden Deutschlands, das heißt also jetzt nächste Woche in Karlsruhe, und wir treffen uns einmal im nördlichen Bereich von Darmstadt, das ist meistens im Linux Hotel, wenn das frei ist, ansonsten in irgendeinem anderen Hotel, vor kurzem waren wir in Bonn gewesen, und dort wird mehr oder weniger besprochen, was soll denn in Zukunft gemacht werden, wo wollen wir hin, jetzt gerade mit der neuen Lösung wollen wir also nächste Woche den neuen Schliff erfassen. Ja, Was haben wir da? Wir haben also eine Softwareverteilung mit Limbo und ein Linux-Client. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache. Bei Linux sind wir ja nicht an irgendwelche Dinge gebunden, wie Lizenzen und so weiter. Wir liefern fix und fertig einen Linux-Client zum Download. Und das geht auch noch dazu automatisiert. Das heißt, wenn der Server eingerichtet ist, dann braucht man nur diese Linux-Muster-Client-Tools auf dem Server zu installieren. Setzt einen Befehl ab, dann wird im Prinzip alles Notwendige runtergeladen. Der Client wird runtergeladen, wird an die richtige Stelle kopiert und ich muss nur noch an einer Stelle eintragen, ich möchte diesen Client auf dem Rechner haben. Dann starte ich den Rechner. Der Rechner wird nach meinen Vorgaben von Limbo formatiert, partitioniert formatiert und dann wird das Betriebssystem draufgenudelt. Bei Windows sieht es ein bisschen anders aus. Da brauchen wir länger, weil wir das Betriebssystem erstmal installieren müssen. Wir könnten zwar einen fertigen Client zur Verfügung stellen, dürfen es aber nicht. Ja, die Benutzerverwaltung, das läuft, also das Hauptprogramm hier ist Limbo zum Imagen. Die Benutzerverwaltung, das ist Sophomorix. Ich habe den Kollegen mal gefragt, woher kommt denn überhaupt der Name? Und da hat er mir erklärt, das ist aus dem Englischen Sophomore, das ist wohl der Student im ersten Semester. Und da hat er diesen Namen für diese Software abgeleitet. Ja, das heißt also, diese Sophomorix macht im Prinzip die Schülerverwaltung. Das geht so weit, wenn Sie beispielsweise, die Schule ist jetzt das zweite, dritte Jahr am Existieren oder das System ist in der Schule das zweite, dritte Jahr am Existieren. Sie schmeißen einfach alle Schüler aus dem System raus, Sie holen sich die neue Schülerdatei, spielen sie wieder ein. Das System merkt, wer war schon da und ist nicht mehr da, den verschiebt er in einen Dachboden. Wer war schon da und ist in der neuen Klasse, den ordnet er der neuen Klasse zu. Und wer war noch nicht da, der wird angelegt und der neuen und seiner Klasse zugeordnet. Die, die aus dem System raus verschwunden sind und im sogenannten Dachboden landen, werden nach einer gewissen Zeit löschbar gesetzt. Und dann kann der Administrator sagen, okay, alles, was im Dachboden ist, raus. Und dann sind die weg. Die Schüler nehmen über die ganze Zeit ihre Dateien mit. Also es ist nicht so, dass der in einem Jahr was anlegt und im nächsten Jahr ist es weg, weil er eine Klasse gewechselt hat. Ist nicht der Fall, sondern die Daten laufen die ganze Zeit mit. Wenn der 10 Jahre an der Schule ist, hat er noch die ersten Daten, es sei denn natürlich, er müsste sie löschen, weil er nicht mehr genug Platz hat. Aber wir haben eine Quota, das heißt, wir können also auch den Speicherplatz erhöhen, wenn es notwendig ist. Wie gesagt, das ist diese Verwaltung der Nutze und dann die pädagogischen Funktionen, das machen wir über eine Web-Oberfläche. Die haben wir früher Schulkonsole genannt. Bei der neuen Oberfläche sind wir uns noch nicht ganz einig, wie wir die nennen werden. Das ist aber auch eine Web-Oberfläche, aber ein anderes System, was dahinter steckt. Ayenti, vielleicht hat es jemand von Ihnen schon mal gehört. Das ist etwas flexibler, das heißt also, man kann auch eigene Funktionen in der Schule einbauen. Diese Schulkonsole, die wir jetzt haben, ist starr, da geht nicht viel zu verändern. Aber wie gesagt, bei der neuen können auch Lehrer, die ein bisschen informatikaffin sind, ihre eigenen Sachen einbauen. Vielleicht noch eins zu dem Sophomorix. Wir sind nicht starr an Klassen gebunden, sondern wir haben auch die Möglichkeiten, gerade an Gymnasien ist es ja wichtig, wir haben die Notwendigkeit, dass wir Gruppen bilden, Leistungskurse. Überhaupt kein Problem, kriegen Sie sofort. Der Lehrer muss hergehen, muss einfach einmal eine Gruppe aufmachen, der gibt den Namen und dann holt er sich über eine Filterfunktion die Schüler in das System rein, klick, 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 sagt aufnehmen und dann sind sie drin und ab sofort werden diese Schüler wie eine Klasse behandelt. Ja, pädagogische Funktionen habe ich ja vorhin schon näher erklärt. So, wie läuft das mit dem Limbo ab, das ist wie gesagt eine der ganz wichtigen Funktionen, weil wir damit sicherstellen, dass im Zweifelsfall immer alle Maschinen gleich sind. Wir müssen erstmal die Musterarbeitsstation, also das ist der allererste Rechner, dem Server bekannt machen. Das heißt, wir müssen ihm sagen, in welchem Raum steht der Rechner, welchen Namen hat der Rechner, welche IP-Adresse soll der Rechner haben, und welcher Hardwareklasse er angehört. Irgendein Name. Wie auch immer. Dell, Dell 1, HP, HP 1 oder irgend sowas. Dann booten wir diesen. Frage? Dann booten wir diesen Rechner und also machen die Rechneraufnahme. Das läuft über einen Befehl, der heißt Import Workstations. Wenn der Rechner gebootet ist, wird er partitioniert und dann werden die Systeme installiert. Wobei, wie gesagt, das Ubuntu nicht installiert werden muss. Das trage ich einfach in eine Konfigurationsdatei ein. Diese Konfigurationsdatei heißt start.conf. Dort wird auch festgelegt, wie der Rechner partitioniert wird und welche Partition dann Ubuntu enthalten soll. Und da muss ich nur reintragen, ich will zum Beispiel das Ubuntu Xenial haben. Und dann holt er sich dieses Ubuntu Xenial und schreibt es auf die Festplatte. Meistens ist es die zweite Partition und startet. Wie gesagt, bei Windows müssen wir jetzt diesen Installationsvorgang machen. Also was hier unten steht, ist eigentlich Windows. Wir installieren das Ganze, wir erstellen ein Abbild, das heißt also, es wird jetzt ein Image hochgeladen auf den Server und dieses Image holen sich dann alle anderen Rechner. Jetzt werden Sie sich sicher fragen, muss der Vorgang immer wieder gemacht werden? Muss sich jeder Rechner immer wieder das Image holen? Das ist nicht der Fall. Wer mal genau hinguckt, sehen Sie jetzt nicht, aber wenn man sich das System dann mal genauer anguckt, dann sieht man, auf dem einzelnen Rechner ist eine Partition, die nennen wir Cache-Partition. Dort werden die Images abgelegt, das heißt also, wenn wir ein Image erstellen, geschieht das in zwei Schritten. Image wird erstellt, in den Cache gelegt, vom Cache hochgeladen auf den Server. Alle anderen Rechner, die jetzt gestartet werden, sehen, aha, für mich liegt ein neues Image vor, laden sich dieses Image runter in den Cache und schreiben es dann auf die Festplatte. Mit diesem System bin ich auch in der Lage, beispielsweise einen Laptop wie den hier zu synchronisieren, also das heißt wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen, auch wenn er gar nicht am Netz ist. Weil das Image liegt ja im Cache. Und wenn ich sage synchronisieren, weil ich den Rechner gleich haben will wie alle anderen, dann wird er mit dem Cache synchronisiert. Ja, gucken wir uns den weiteren Werdegang an. Ja, hier ist noch ein bisschen näher beschrieben. Also unsere C-Loop-Dateien, so heißen unsere Images, werden, also sind auf dem Server. Es gibt auch noch Async-Image-Dateien. Es arbeitet aber kaum jemand damit. Also einmal gibt es die für Linux, einmal gibt es die für Windows. Diese Async sind sozusagen differenzielle Images. Ja. Macht aber bei uns im Prinzip keine, sondern es wird immer ein komplettes Image erstellt. Ja, die Partitionen auf dem Client sind dann so, das Linux hat eine Partition, natürlich die Swap-Partition, die braucht das Linux und unser Windows. Auch da hat es ja Veränderungen gegeben durch UEFI und weiß der Kuckuck, Windows will auch noch eine 100 Megabyte Partition haben. Das ist jetzt hier noch nicht angezeigt, aber das machen wir alles, das kriegen wir alles mit in den Griff. Auch diese UEFI-Geschichte haben wir mit eingebaut, habe ich ja vorhin schon gesagt. So. Dann geht es weiter. Jetzt werden alle anderen Rechner eingeschaltet. Also wir haben ein erstes Image hochgeladen. Es werden alle anderen Rechner eingeschaltet. Da haben wir jetzt einen Halbautomatismus. Das bedeutet, der nächste Rechner, den wir einschalten, der weiß schon, ich heiße zum Beispiel nicht mehr Raum 101-01, sondern ich muss ja Raum 101-02 sein. Und die IP-Adresse ist dann auch nicht mehr hinten die 1, sondern die 2. Das heißt, ich brauche nur noch rundherum zu gehen, sage Klick, Rechner aufnehmen, beim nächsten Rechner Klick, Rechner aufnehmen und so weiter. Gehe einmal rundherum, dann sind diese Rechner auf dem Server erstmal in einer speziellen Datei, die wir Workstations nennen, untergebracht. Es wird wieder der Befehl Import Workstation laufen lassen und dann sind die Rechner bereit zu arbeiten. Wenn jetzt jemand denkt, ah, jetzt muss ich ja von einem Rechner zum anderen Rechner gehen, einschalten, partitionieren, drücken und so weiter, braucht man alles nicht. Wir können unsere Rechner remote aufwecken und können sagen, wenn du auch, okay, danke, meine Uhr, ich habe zwar auch einen, aber ist gut, aber ich komme durch. Wir können dem sagen, wenn du aufwachst oder wenn du das nächste Mal gestartet wirst, dann führe bitte aus, partitionieren, formatieren, hol dir das Image, das neue Images, wenn welche da sind, synchronisiere die Partition 1, synchronisiere die Partition 2, starte 1 oder 2. Und dann dauert es halt, je nachdem wie groß die Images sind, bei Windows relativ lang, halbe Stunde ungefähr, dann ist das Image runtergeladen und der Rechner startet, bei Linux 10 Minuten läuft er. Das ist aber ein Vorgang, der muss nur einmal gemacht werden. Beim Synchronisieren ist dieser Aufwand nicht wieder nötig, sondern da wird nur ein Abgleich gemacht zwischen dem Image und dem, was auf dem Rechner ist, und die Differenz wird hergestellt. Ne? So sieht es also aus mit dem Automatismus. Hier ist das mit dieser Rechneraufnahme nochmal erklärt. Das überspringe ich jetzt mal. Ne? Hier können wir also noch weitere Betriebssysteme dazu nehmen. Hier sehen Sie also, da oben ist also ein Windows 10 jetzt installiert und hier unten ein Ubuntu. Das kann jede beliebige Ubuntu-Version sein. Version 12 stellen wir Clients bereit. Die kann man sich also runterladen und benutzen. Sehen Sie, hier ist auch so ein Befehl mal aufgeschrieben, mit dem ich also remote die Rechner starten kann. Hier steht es, ein Rechner in dem Fall, I heißt IP-Adresse oder Rechnername. Dieser Rechner, der soll aufgeweckt werden, der soll 60 Sekunden warten und dann soll er C-C heißt Command, soll diese Kommandos ausführen. Und das macht er auch. Wir können auch, wenn der Rechner gestartet ist, hinterher noch Veränderungen vornehmen. Also beispielsweise, wir haben einen Lehrerplatz, der eine besondere Auflösung hat, kein Problem. Auch das lässt sich machen, dass dann eben die Auflösung an dem Lehrerplatz anders eingestellt wird. Post-Sync nennen wir den Vorgang. Ja, das ist also so ein typischer Stadtbildschirm, wie Sie ihn schon ein paar Mal gesehen haben. Ich zeige Ihnen mal, was man damit machen kann. Also hier ist Windows 10 voreingestellt. Diesen Button können wir ändern. Der kann auch gelb sein oder der kann auch grün sein. Dieser Button sagt, wenn einer da drauf klickt, dann wird der Rechner synchronisiert. Das heißt, er wird in den Zustand versetzt, wie er war, als ich als Administrator diesen Rechner eingerichtet habe. Hier drauf gedrückt, also auf grün, bedeutet, der startet einfach und ist in dem Zustand, wie er vorher verlassen wurde. Dann ist nochmal dieser Button zum Neumachen und hier gibt es eine kleine Information, was man alles machen kann. Bei Ubuntu haben wir das gleiche oder ähnlich auch. Sehen Sie, hier ist der Button gelb. Da ist der Vorgang des Synchronisierens ein bisschen anders, deswegen gelb. Aber wir haben auch hier diesen Button Neu und Start. Also hier wird quasi synchronisiert und bei dem hier wird der Rechner einmal formatiert und das gesamte System draufgeschrieben. Das ist also der rote Button. Wir hatten das vorher auch bei Windows gehabt, diesen Button. Hat sich aber herausgestellt, dass das problematisch wird, deswegen machen wir das bei Windows nicht mehr, sondern nur noch einmal Festplatte formatieren, neu draufschreiben und dann ist alles gut. Ja, was brauchen wir für Ressourcen? Wir brauchen also 70 MB für unser Limbo. Die Konfiguration ist serverbasiert, das ist diese sogenannte Start.conf-Datei. Wir können auf verschiedene Arten den Rechner steuern. Wir können es einmal, wie Sie schon gesehen haben, über unsere Limbo-Oberfläche machen. Wir können es aber remote machen. Images komplett und differenziell. Wie gesagt, das hier macht eigentlich bei uns keine. Und es gibt, was ich schon erwähnt habe, diesen sogenannten Post-Sync-Mechanismus. Das heißt, ich kann also auch noch Veränderungen vornehmen im Nachhinein. Ja, das ist das, was wir zur Verfügung stellen, habe ich auch schon gesagt. Von der Community wird von einzelnen Leuten ein Image erstellt. Dieses Image kann man runterladen und kann es dann in der Schule verteilen. Ich sage mal, dass bei einer schnellen Internetanbindung hat man dieses Image innerhalb von 10 Minuten auf dem Rechner drauf. Wohlgemerkt, runterladen, im Netz übertragen und auf dem Client aufspielen. 10 Minuten. Sagen wir mal eine Viertelstunde, wenn es ein bisschen größer ist. Aber dann hat man eben ein lauffähiges Linux auf dem System. Auch angestrebt ist bei uns ein Image für alle. Bei Ubuntu habe ich ja schon gesagt, da können Sie einen Rechner zu haben, ist überhaupt kein Problem. Die starten alle, und das Einzige ist, dass vielleicht die Auflösung bei dem einen ein bisschen anders ist, aber die funktionieren alle und sehen optisch ziemlich gleich aus. Wie gesagt, wenn die Auflösung ein bisschen anders ist, ist es anders. Aber sie funktionieren alle vom Start weg. Ja, dieses User Management, also
mit dem Sauermorix. Hier ist also extra diese gezogene Stecker gezeigt. Wir dürfen also keine Verbindung zwischen dem pädagogischen Netz haben, also das, was wir gerade besprechen, ist das pädagogische Netz, und dem Verwaltungsnetz. Zumindest ist es in Hessen und ich glaube in allen anderen Bundesländern auch nicht erlaubt, dass man eben so eine Verbindung hat. Deswegen also hier dieser gezogene Stecker. Es wird mehr oder weniger, die Daten werden dem Lehrer, der das Ganze verwaltet, übergeben. Und ich habe vorhin im Prinzip schon erklärt, was da abläuft. Ja, Zugänge, Abgänge, Versetzungen, Tippfehler, das wird alles geklärt. Es wird sogar eine Datei generiert, einmal für das Sekretariat. Beispiel in Hessen. Ja, wir haben ja in Hessen eine Lehrer- und Schüler-Individualdatei, ich habe es schon erwähnt. Und da gibt es Fälle, dass Schulen Schüler nicht freigeben. Warum? Ganz einfach, der hat seine Bücher nicht alle abgegeben, so, und dann wird er nicht freigegeben. Es darf aber nur ein Schüler in der LUSD geben. Das heißt, eine neue Schule, die den aufnehmen möchte, kann der nicht ins System integrieren. Was haben die schlauen Entwickler der LUSD gemacht? Man kann ja eine Zahl in den Namen einfügen. Und schon haben wir in Hessen ganz viele Schüler, Geisterschüler, die eine Zahl im Namen haben. Ja? So, und die kriegen wir natürlich alle. Und unser System macht also hier, und ups, jetzt bin ich zu weit gegangen, unter diesem Stichpunkt dann eine Datei, die ich dem Sekretariat abgeben kann. Hier, pass mal auf, da bei dem Schüler ist noch eine Zahl, also bei den Schülern sind noch Zahlen drin oder weiß der Kuckuck, welche Fehler sind da drin enthalten. Das kann man also hier rausmachen. Es wird auch noch für den Administrator eine Datei erstellt, wo er dann genau sieht, aha, da und da, Semikolon-Problem oder, nee, nicht Semikolon, Geburtsdatum vergessen oder ein unmögliches Geburtsdatum, irgend sowas. Ja. Das wird alles reportet auf diesen Dateien, diesen zwei Dateien, nämlich einmal für den Administrator und einmal fürs Sekretariat. So, hier sehen Sie unsere Schulkonsole in der alten Form. Die wird es also demnächst nicht mehr geben. Sie sehen einmal hier, das ist mehr oder weniger die Administrator-Oberfläche. Sie sehen hier ganz viele Punkte, die Sie hier zum Beispiel beim Lehrer gar nicht sehen. Der Lehrer braucht die auch nicht. Der Lehrer muss keine Benutzer aufnehmen, der Lehrer muss keine Quota zuteilen, der muss keine Limbo-Images verwalten und so weiter. Das macht alles der Administrator. Die Schulkonsole für Lehrer ist auf das zusammengeschrumpft, was den Unterricht ausmacht. Dazu gehört auch, dass der Lehrer in der Lage ist, wenn der Schüler kommt, ich habe mein Passwort vergessen. Kein Problem, klick, er setzt ein neues Passwort, geh bitte an deinen Platz, ändere das Passwort, weil ich Lehrer will es nicht wissen. Das Passwort, was der Lehrer setzt, wird als Erstpasswort gespeichert. Das Passwort, was der Schüler setzt, ist für keinen zu sehen. Ist auch gut so. Also hier sehen Sie, und die Schulkonsole für Schüler sieht noch abgespeckter aus. In der Schulkonsole für Schüler hat man hier nur mein Konto, das alles fehlt hier. Und die Schüler können dort nur ihr Passwort ändern. Und das Zweite, was man hier noch nicht sieht, hier unten, da gibt es noch eine Option, sich ein OpenVPN-Zertifikat zu erstellen. Dieses OpenVPN-Zertifikat ist dazu da, dass wenn man zu Hause ist oder irgendwo in der Welt und will unbedingt seine Schularbeiten machen, dann kann man eine Verbindung in die Schule herstellen und kann eben auf dem Server auf seine Dateien zugreifen. Nur auf seine Dateien, nicht auf andere Dateien. Ne? Sie merken schon, unser System ist voll remote bedienbar. Das heißt also, ich kann auch einen Dienstleister haben, der von außen dieses System beeinflussen kann, das heißt Updates einspielen kann. Es geht so weit, dass man also auf einen einzelnen Rechner zugreifen kann, dort neue Software installiert, Image hochlädt, wieder runterlädt und verteilt auf die anderen Rechner. Das geht also alles. Es ist nicht so, dass wir also da jetzt einen Hokuspokus machen, sondern das sind Dinge, die gehören einfach heute in ein modernes Betriebssystem rein oder in Schul- oder ein Serversystem rein, dass es eben von außen bedienbar ist. Von außen bedienbar geschieht zum einen über SSH, wie das bei Linux üblich ist, und über OpenVPN. Ja, ich denke, da habe ich schon genug dazu gesagt, wer wo operiert, Kommandozeile und so weiter. Es gibt aber auch für diese Sophomorix diese Web-Oberfläche, die Schulkonsole, überspringe ich jetzt mal, damit Sie, wenn Sie vielleicht noch Fragen haben, Fragen stellen können. Das ist übrigens die neue Schulkonsole. Mal kurz einen Blick drauf. So soll es also später aussehen. Sie sehen also hier die Schüleraufnahme. Hier sieht man die Klasse 5a, die Namen der Schüler. da haben sie irgendwas geschwärzt. Offensichtlich scheinen das echte Schüler gewesen zu sein. Also einfach mal ein Blick auf die Schulkonsole, wie sie in Zukunft aussehen wird. Wie gesagt, in der Bedienung wird sie sehr ähnlich sein wie die alte Schulkonsole, nur sie ist halt flexibler für die Schule. Da kann man auch noch einen Button einbauen, alle Rechner in dem Raum runterfahren oder alle Rechner in dem Raum hochfahren. Das geht damit. Das geht mit der alten Schulkonsole nicht. Ja, was passiert mit dem Server? Wir haben die Möglichkeit, den Server ohne Virtualisierung zu installieren und wir haben die Möglichkeit, den Server mit Virtualisierung zu installieren. Das interessiert die meisten Lehrer eher nicht, eher die, die vielleicht sagen, ich will das Schulnetz administrieren. Die können das natürlich machen. Es geht im Prinzip so los, der IP-Firewall wird installiert, der Server wird installiert, die Paketquellen werden eingebunden. Und dann wird Linux-Muster-Setup-First gemacht und da werden die Schuldaten eingetragen. Also wo die Schule ist, in welchem Land, in welcher Stadt und so weiter und so fort. Das wird alles eingetragen und dann ist der Server schon fast fertig. Dann müssen nur noch die Schüler eingespeist werden, die Lehrer eingespeist werden. Fertig. Das ist die sogenannte Installation auf dem Blech. Und virtualisiert geht es noch ein bisschen einfacher. Man muss nämlich nur einen Virtualisierer installieren und dann holt man sich die von uns vorgefertigten Maschinen, entweder IPFire oder OpenSense, den Server 6.2 oder 7.0 einfach rein. Noch ein paar andere Maschinen, bei der neuen Version kommen noch ein paar andere Maschinen dazu. Wir haben, ich weiß nicht, ob es hier irgendwo steht, wir haben auch noch die Möglichkeit, nicht nur ein Image auf einen Schlag zu übertragen, wir haben auch, sagt Ihnen OPSI was? Also die Möglichkeit, einzelne Rechner mit einem einzelnen Paket zu installieren. Auch dafür gibt es eine virtuelle Maschine, die man auch auf dem Blech installieren kann. Und wir werden in Zukunft haben einen Docker-Host. Das heißt also, dort kann man noch eigene Anwendungen reinwerfen und an das System anbinden. Auch da wird es fertige Docker-Images oder Docker-Container geben. Es ist nicht so, dass man die selbst machen muss, sondern die wird es fertig geben. Ja, so sieht es standardmäßig aus. IPFire, wir sagen hier zu dieser Schnittstelle rot. Das ist bei IPFire so geregelt. Und wir haben hier eine grüne Schnittstelle, das ist das interne Netz für die Schüler. Was Sie vielleicht vermissen werden, wer mit dem IPFire schon gearbeitet hat, der hat hier noch eine blaue Schnittstelle. Die blaue Schnittstelle ist dann das WLAN. Und da können wir auch schon, oder können wir manipulieren, das ist out in the box enthalten. Das ist das Setup mit weiteren Optionen. Das heißt also, hier ist der IPFire installiert. Das sind die Möglichkeiten, wie man sich im WLAN authentifizieren kann, entweder über den Chili-Spot oder über Unify. Das sind zwei Modelle, die bei uns verwendet werden. Viele Schulen greifen zu Unify, weil es wunderbar zu administrieren ist. Es ist auch, also die Oberfläche, mit der dieses Unify administriert wird, ist ein Open-Source-Produkt, gibt es zwar auch für Windows, aber wir nutzen es ja unter Linux. Und da wird eben der Zugriff auf Wi-Fi gemacht. Das ist unser virtueller Server und das hier diese Option mit OPSI, wo Sie also sagen können, da dieser Schüler, der soll jetzt die spezielle Software XY kriegen und die nächsten, die sollen die aber nicht haben. Geht auch, aber wird auch eher nicht gemacht. In der Schulumgebung ist die Philosophie eher, dass man sagt, wir wollen, ich habe es gesehen, wir wollen einheitliche Rechner haben. Ja? So, Projektinfrastruktur übergehe ich mal. Und Sie sehen schon auf den Punkt genau, wie man das von Lehrern gewohnt ist, 45 Minuten, dann machen die Schluss, die Kerle. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, vor allen Dingen, dass Sie so spät noch da sind. Ich ziehe den Hut, obwohl ich keinen habe, aber wenn ich mal wieder einen habe, ziehe ich ihn. Ich werde Sie auch in meinem Nachtgebet erwähnen, weil Sie da waren. Ja, haben Sie noch weitere Fragen? Ansonsten, wenn
Sie dürfen eine Frage stellen, ja, ich will Sie nicht abwürgen. Sie können hier unter linuxmuster.net, ist eine schöne Webseite, sich alles angucken, was wir können, alles, was ich eben erzählt habe. Und wenn Sie hier vorne einen Ask-Punkt davor setzen, da sind Sie in unserem Support-Forum und können auch mal gucken. Lassen Sie sich nicht erschrecken, ein Support-Forum ist nicht dazu da, dass man gegenseitig sich beweihräuchert und sagt, es geht alles wunderbar, dort liest man, was nicht geht. Aber glauben Sie mir, die meisten Fehler sind einfach Bedienungsfehler. Das heißt also, die meisten Fehler werden auch relativ schnell gelöst. Und wenn es wirklich ein Fehler ist, den die Entwickler lösen müssen, dann geht es auch relativ schnell. So, Sie sind dran.
Ja, gibt es Fragen?
Ja.
Bei dem Windows, wenn Sie mit Windows arbeiten, haben Sie da wegen der License Keys und sowas.
Wegen was?
License Keys für Windows.
Ja, also jetzt bei kein einfaches Problem, mit dem wir zu arbeiten haben. Also die Frage geht um die Keys. Unser Limbo ist auch in der Lage. Wir können Limbo für jeden einzelnen Rechner einen Key mitnehmen. Ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit. Unsere bevorzugte Lösung bei Windows 7 ist die, das Ganze mit Slick 2.1 zu machen. Sagt Ihnen das was? Slick 2.1 sagt einfach aus, im BIOS ist schon eine Aktivierung drin. Und diesen Aktivierungskey geben wir einmal in unser Image rein und dann sind alle Rechner aktiviert. Die zweite Möglichkeit ist über KMS, die zweite bevorzugte Lösung. Das heißt, Sie müssen einen KMS-Server aufsetzen, den packen Sie auch am besten zusätzlich zu diesen virtuellen Maschinen dazu, dann brauchen Sie nicht noch einen extra Rechner. Natürlich brauchen Sie eine Windows-Lizenz für den KMS-Server. Dort installieren Sie KMS und dann sagen Sie Ihren Clients, pass auf, euer KMS-Server ist diese IP-Adresse. Und dann werden die auch automatisch aktiviert. Sache hat einen Haken, wie immer bei Microsoft. Bei Office muss man mindestens 5 Installationen haben auf 5 verschiedenen Geräten. So, was machen wir? Wir klonen Geräte. Also jeder Rechner ist gleich. Was tun wir dagegen? Da gibt es ein kleines Skript, was man laufen lässt auf dem Windows-Gerät. Das sagt einfach 1, 2, 3, 4, 5 Office-Installation und bei Windows müssen es 15 sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Installation. Schneiden Sie das bitte raus, was ich gerade gesagt habe. Also, das ist leider so. Es gibt noch eine dritte Variante, wie man es machen kann. Auch da sagen wir, man sollte auf jeden Fall, um nicht angreifbar zu werden, die Lizenzen für die Software zu haben. Microsoft bietet auch bei Windows 10 die Möglichkeit, einen Anfangszeitraum von 4 Wochen zu setzen. Dieser Anfangszeitraum, das sind die Rechner zwar nicht aktiviert, aber sie funktionieren einwandfrei. Und diesen Anfangszeitraum können wir mit Limbo einfach zurücksetzen, bis in alle Ewigkeit. Sie müssen nur einmal im Monat den Rechner synken. Wie gesagt, unter der Bedingung, das können Sie auch auf, also wir haben eine Anleitung dazu, auf unserer Webseite in dem Wiki. Das ist auch ein großes Problem. Wir kriegen immer die Aussage, eure Anleitungen, die sind so, ja, ein bisschen krass. Ja, stimmt. Wir haben einmal versucht, eine Anleitung zu machen, wo man also von A nach B zum Ziel kommt. Aber es gibt auch Wikis, wo Kollegen dann Dinge drumherum beschrieben haben. Und das ist auch so eins, dieses Anfangszeit zurücksetzen, das steht dann in einem Wiki. Das steht nicht in irgendeiner Anleitung, sonst verzettelt man sich. Ja. Aber wenn Sie mal installieren wollen oder ausprobieren wollen, scheuen Sie sich nicht, die Hotline anzurufen. Wir haben dienstags immer Zeit und wir freuen uns über Anrufe, glauben Sie es mir. Ab 14 Uhr, ja. Sie haben die Stimme aus dem Hintergrund gehört.
Die Handys der Lehrer eingebunden?
Bitte?
Wie werden die Handys der Lehrer eingebunden?
Also, ach so, ja. Die Frage lautet, wie werden die Handys der Lehrer eingebunden? Also wir haben bei WLAN die Möglichkeit, wie heißt es wieder? Also, über einen Radioserver, ja. Und ach, wie heißt denn jetzt diese Option wieder? Active Directory ist es nicht. Es ist quasi auf der LAN-Seite.
Pre-Shared Key und dann gibt es nochmal eine andere Variante und die benutzen wir da. Das heißt, Sie tragen sich einmal ein, einmal Benutzername, einmal Passwort eingetragen und dann gehen Sie in die Schule und dann sind Sie immer angemeldet.
Aber nur der, oder?
Nur der Lehrer, ja, ja. Ja, ja. Also es muss ja jeder individuell seinen Benutzernamen und sein Passwort eintragen. Wenn das Passwort sich ändert, ist er wieder draußen. Ja, dann muss er es wieder neu eintragen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Kann auch ein Schüler reingehen? Nein.
Wenn man es zulässt, ja, aber das wird im Radioserver geregelt, wer das darf und wer nicht darf. Also wir haben zwei Netze. Wir haben einmal das Netz, wo die Schüler sich authentifizieren müssen. Dieses Netz, das kommt auch wieder darauf an, das kann jede Schule individuell machen. Bei uns ist es so, 2 Stunden, also wenn der kriegt 2 Stunden freigeschalten, nach 2 Stunden wird es automatisch wieder gesperrt. Wenn ein anderer Lehrer wieder mit den Schülern das WLAN benutzen will, dann muss er es wieder freischalten.
Ja. Ich hatte es vor ein paar Jahren mal ausprobiert, da war es, glaube ich, noch Linux-Musterlösung. Heißt es immer noch, weil jetzt heißt es ja Linux-Musternet. Damals scheiterte ich zumindest an der Vorstellung von der Linux-Musterlösung, was den IP-Range betraf. Ja, also an meiner inkompatiblen Vorstellung zur Linux-Musterlösung. Ist das jetzt ein bisschen flexibler? Oder?
Das ist gleich geblieben mit der Netzmaske. Das heißt, wir haben immer noch die 255, wenn es chinesisch wird.
Es war ein Class-A-Netz.
Ja, aber nicht Class-A, nicht ganz. 255.0.0 ist Class-A, also es ist nicht ganz Class-A. Und darunter konnten Sie dann 10.16 und 17, 18, 19 und so weiter machen. Sie konnten dann ab 10.32 wieder anfangen und so weiter. Ja?
Und aber das ist geblieben.
Ja, ja,
also das sind alles 10 also, Punkt irgendwas Netze,
ja, ja. Die neue Version wird ein bisschen anders daherkommen. Ah, okay. ja. Aber es kommt auch jetzt darauf an, ich habe vorhin nur angedeutet, dass wir ja auch irgendwo in Folien, dass wir auch Subnetting unterstützen. Ja. Dann wird das sowieso wieder geändert. Dann wird sogar die Netzmaske enger gemacht, 255.0, ja, damit man einzelne Netze hat. Ja. Aber das ist auch alles beschrieben. Fertig?
Ja, ich habe noch eine Frage. Wie funktioniert die Authentifizierung der Windows-Clients? Habe ich da dann auf dem Schulserver eine Samba-Domäne? Oder
ja,
wie funktioniert
das? Also im Moment sind wir noch bei 3 Punkt irgendwas. Wir werden aber bei der zukünftigen Version die 4 Punkt, was genau bei Fertigstellung da ist, weiß ich nicht, aber die 4 Punkt sowieso haben und dann gehen wir über Active Directory.
Das heißt, ich habe da auch Möglichkeiten dann über Gruppenrichtlinien etc.
Ja. Das wird mit der neuen Version gehen, mit der alten geht es noch nicht. Ja. Das ist eben Samba 3. Ja.
Gut, gibt es noch weitere Fragen? Also wir sind noch gut in der Zeit und können ja quasi überziehen.
Sie hatten vorhin die Filter angesprochen mit großem Fragezeichen. Wie macht denn, oder ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber bei AVM in der Fritzbox das ist das Einzige, was wir als Filter anhaben, dieses von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Ja, also wie gesagt, anschalten. Ich habe es bei mir zu Hause jetzt mal mit dem OpenDNS gemacht, klappt auch gut. Sie kommen, es wird nie eine 100%ige Sicherheit gehen. Wenn eine Webseite lieschenmüller.de heißt und es ist eine Pornoseite, dann ist die wahrscheinlich noch nicht gesperrt. Ja? Aber ich sage mal, ein sehr großer Teil wird gesperrt über die OpenDNS.
Wobei ich ja selber auch gar keine Seiten eintragen möchte da in irgendeinem Filter.
Ja, gut.
Ich bin da sozusagen mit dieser Lösung von der Fritzbox relativ zufrieden, weil ich die Seiten nicht eintragen muss. Das pflegt die BJM.
Ja. Also Baden-Württemberg zum Beispiel liefert ja den Internetzugang an seine Schulen. Da sieht die Situation ganz anders aus wie im Rest der Welt. Ja? Das heißt, die haben schon einen Filter davor. Wir in Hessen, ja, also jetzt bei uns in Darmstadt, wir hängen an der TU Darmstadt dran. Da gibt es 2 Varianten. Einmal die TU Darmstadt hat schon mal vorher eine Firewall, in der sie dann regelt. Und hinten dran sitzen nur noch wir, wo wir noch so ein bisschen spielen können. Ja. Oder aber die Schule macht einen Vertrag, dann kriegt die Firewall weggenommen und muss dann selbst dafür sorgen, dass die Schule sicher ist. Ja. Diese Möglichkeiten gibt es. Und das, was Sie jetzt haben mit den T-Online-Anschluss wahrscheinlich, das haben fast alle Schulen in Deutschland, weil das ist ja das, was irgendwann mal angeschubst worden ist. Und da müssen halt viele Schulen mit klarkommen. Also ich würde, wenn wir über T-Online gehen würden, da haben wir auch eine Fritzbox dran hängen, da würde ich oben DNS eintragen. Ich glaube, da ist man sehr viele Probleme los. Und Sie können selbst noch was eintragen, was Sie noch weg haben wollen. Also lieschenmüller.de als Pornoseite können Sie auch noch eintragen.
Okay?
Hier ist noch meine Frage.
Ich will nicht drängeln, ich habe nur auf die Uhr geguckt.
Ja, kein Problem. Auf welchen Gebieten brauchen Sie noch Hilfe als Projekt?
Was brauchen wir?
Auf welchen Gebieten brauchen Sie Mithilfe? Oder wollen Sie
Mithilfe?
Ja, wo man immer. Jetzt als Admin quasi, gibt immer. Ja wahrscheinlich die, also, noch ein paar Admins hier, die jetzt mithelfen wollen eventuell.
Sie können also sich immer bei uns im Forum melden, ja, und können dann im Forum sagen, ich möchte irgendwo mitmachen. Sie können auch beispielsweise jetzt nach Karlsruhe kommen. Wir sind am Wochenende in Karlsruhe, kann ich Ihnen auch noch sagen, wo. Und da können Sie direkt sich einklinken. Ja. Wir haben Dokus zu schreiben ohne Ende, weil die neue Version, da ändert sich ja immer noch ganz viel. Also wenn Sie sich einbringen wollen, finden Sie Möglichkeiten. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn das diese Veranstaltung aufgebracht hätte, dass wir noch ein paar Mitstreiter kriegen würden. Okay?
Ja, das halte ich auch für ein total gutes Schlusswort, wenn jetzt keine brennenden Fragen mehr sind. Nämlich eben, wie kann man mithelfen, sich im Forum umzuschauen, vielleicht nächstes Wochenende spontan nach Karlsruhe zu gehen, um zu schauen, dass das Projekt, das ja dann selbstständig weitergeführt wurde, da weiter seine Blüten treiben kann.
Nachwuchs ist immer ein Problem bei Vereinen. Deswegen ist schon wichtig, dass da junge Leute dazukommen. Gucken Sie mich an, wie alt ich schon bin.
Okay. Gut. Also vielen Dank fürs Engagement und dann vielen Dank für das zukünftige Engagement vielleicht. Und kommt gut nach Hause.